Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße Sie ganz herzlich zum Sonntag, dem 26. April 2020. Liebe Gemeinde, wir schauen uns heute und in den nächsten Wochen den Philipperbrief genauer an. Letzte Woche hat Simon Westphal den Anfang gemacht mit dem ersten Kapitel und heute machen wir weiter mit Philipper 1, Vers 27 bis Philipper 2, Vers 11. Und es geht heute um die Frage, wie wir hier auf der Welt gottverbunden leben können. Und ich denke, das ist momentan eine ganz, ganz wichtige Frage, denn wir können im Moment ja nicht sehr menschenverbunden leben. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mal Ruhe nehmen, Zeit nehmen und jeder für sich mal über seine Gottesbeziehung nachdenkt. Wie lebe ich Gott verbunden? Wir sind im Moment ja auf unser eigenes Menschsein zurückgeworfen. Jeder lebt für sich. Wir leben gerade nicht aus dem Ruhm oder aus der Anerkennung anderer, sondern wir müssen aus unserer eigenen Betrachtung leben. Wie sehe ich mich? Wie komme ich mit mir klar? Bin ich zufrieden, so wie ich bin? Kann ich mit mir auskommen, so wie ich lebe? Oder wenn ich noch eine Instanz weitergehe, ist Gott mit mir zufrieden, so wie ich lebe? Leben wir gut und richtig im Sinne Gottes? Und darauf gibt der Bibeltext eine Antwort. Ich lese den ersten Abschnitt, Philipper 1, Vers 27 bis 30. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit ich, ob ich komme nach euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Erstens, lebt im Bekenntnis für den Glauben. Paulus ruft hier die Philipper und auch uns auf, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Also einfach gesagt heißt das, lebt als Christen. Lasst die Leute erkennen und wissen, dass ihr Christen seid. Seit einigen Jahren wird immer stärker betont, dass Religion Privatsache ist. Aber Paulus, der sagt hier ganz klar, zeigt euren Glauben, lebt euren Glauben. Euer Glaube soll das Fundament für das ganze Verhalten und euer Leben sein. Der Glaube ist das Fundament, wenn ihr euch politisch engagiert. Das soll deutlich werden. Euer Glaube, der soll die Grundlage sein, wenn wir uns für die Umwelt einsetzen. Und der Glaube, der soll sichtbar sein, wenn wir mit anderen Menschen Umgang haben. Am Glauben sollen wir erkannt werden, in unserem Alltag. Das soll deutlich werden. Wir sollen unseren Glauben leben, bekennen. Aber ihr Lieben, Paulus nennt hier sofort die Konsequenzen. Er sagt, ihr werdet aufgrund eures Glaubens leiden. Wer für das Evangelium eintritt, wer öffentlich bekennt, der wird Gegenwind bekommen. Und er wird Leiden auf sich nehmen müssen. Und das ist ganz interessant. Wie oft wird denn gepredigt, wenn du glaubst, dann wird Gott dein Leben segnen und es wird dir gut gehen. Also am Segen in meinem Leben kann ich meinen Glauben ablesen. Das sagt hier Paulus ganz anders. Er sagt, am Leiden wirst du deine Gottverbundenheit erkennen können. Paulus sagt, Leiden ist ein Indiz für deinen Glauben. Und das ist ganz schön erschreckend, finde ich. Da kann man schon fragen, warum soll ich dann überhaupt glauben, wenn ich leiden muss? Was bringt mir das denn eigentlich? Eine Antwort darauf, die finden wir später. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die junge Gemeinde in Philippi zurückkomme, wie muss das für diese junge, neue, erfrischende, aufblühende Gemeinde gewesen sein, dass jemand aus Glaubensgründen leidet? In der Gemeinde sind gerade welche zum Glauben gekommen, die den Glauben an Jesus Christus noch nicht kannten und begeistert sind und dazugekommen sind und auf einmal so neu leben und eine Lebensmotivation bekommen haben. Eine junge, aufstrebende Gemeinde, die aus der Freude an Jesus Christus lebt, das ist eben diese Christusgemeinde in Philippi. Die erfährt nun, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Um des Evangeliums willen, so wie er schreibt. Und dass auch in ihren eigenen Reihen Glaubensgeschwister leiden. Nur weil sie Christen sind. Ist das nicht ein Schock? Ja, ich finde, ist das nicht geradezu abschreckend oder eine Gefahr des Auseinanderbrechens für eine Gemeinde? Wer will denn in so einer Gemeinde leben? Wer will denn mit so einer Gemeinde etwas zu tun haben? Die Leute fragen sich, was habe ich davon, wenn ich Christ werde? Und es wird ja sogar von außen gesagt, euer Leiden ist ein Zeichen der Verdammnis und nicht des Segens. Das ist die Behauptung. Doch anscheinend ist diese Gemeinde daran nicht zerbrochen, sondern im Gegenteil, es führt zum Zusammenstehen, zum Zusammenhalt. Not droht zu sprengen, aber Gottes Geist führt zusammen. Denn da, wo Menschen leiden, besonders aus Glauben und diejenigen, die zu ihm, zu Gott gehören, die lässt Gott nicht allein, sondern denen erbarmt sich unser gütiger Gott. Das ist schon die Urerfahrung des Volkes Israel, des Volkes in der Sklaverei in Ägypten. 2. Mose 3, da heißt es, Gott spricht, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über die Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Und sie aus diesem Land heraufführe in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt. Gott sieht das Leiden seines Volkes und er erbarmt sich und er rettet sie. Diese Erfahrung hat das Volk Israel gemacht, an dieser Stelle und auch immer wieder. Und diese Erfahrung macht nun auch die Gemeinde in Philippi. Viele Christen machen diese Erfahrung bis heute. Gottes Nähe im Leiden. Das ist der Kitt, der eine Gemeinde zusammenhält. Die Gemeinde in Philippi und auch Gemeinden heute. Gemeinsam aushaltene Leiden, das verbindet miteinander. Und das hat die Kirche in vielen Jahrhunderten durchgemacht und so auch große Christenverfolgung durchgestanden. Und dadurch sind sogar Gemeinden gewachsen. So hat nach der ersten großen Christenverfolgung der Antike der Kirchenvater Tertullian geschrieben: Das Blut der Märtyrer wird zum Samen der Kirche. Kirche wird bedroht und sie wächst. Das ist das Geheimnis. Gott steht bei. Gott ist da. Und seine Nähe, die stärkt. Im Leiden erfahren wir eben nicht Gottes Abwesenheit, sondern gerade seine Nähe. Und das stärkt den Glauben. Also seid getrost und gestärkt von Gottes Gegenwart. Gerade jetzt in unserer Leidenszeit. Gerade diejenigen, die sich einsam fühlen und die das sehr bedrückt, die sollen sich gestärkt fühlen, weil Gott bei dir ist. Also lebt im Bekenntnis des Glaubens und ihr werdet erfahren, dass ihr Gott verbunden leben könnt, weil Gott bei euch ist. Wir lesen einen Abschnitt weiter. Philipper 2, Verse 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid und gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ein zweiter Gedanke: Seid in der Gemeinschaft eines Sinnes in Liebe. Tja, diese biblische Forderung gerade weiterzugeben, fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil wir ja keine richtige Gemeinschaft in der Gemeinde leben können, so wie wir gewohnt sind. Doch wir merken ja alle, wie sehr unsere Kreativität steigt. Der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Und so füllen wir Gemeinschaft unter uns in dieser Zeit eben ganz anders und neu, ganz kreativ. Und es geht gerade jetzt um das einander beistehen, einander helfen, unterstützen, füreinander da sein und trösten. Einfach reden und zuhören. Das geht wunderbar auch am Telefon. Wenn ich Mitglieder unserer Gemeinde anrufe und mal frage, wie es ihnen geht, dann höre ich von allen, dass sie gut versorgt sind, dass Nachbarn sich gut um sie kümmern, dass sie viel telefonieren und Zuspruch von anderen Menschen bekommen und sogar, dass sie am Telefon miteinander beten. Ja, das ist gut und stärkt unseren Glauben. Dadurch fühlen wir uns verbunden. Hauskreise finden sogar über Video statt, über Telefonkonferenzen. Und das drückt ja nun wirklich unsere gemeinschaftliche Verbundenheit aus. Und ich denke, Paulus würde unsere Gemeinde loben. Denn ich empfinde unsere Gemeinde alles andere als tot. Auch wenn ich hier gerade in die leeren Kirchenbänke blicke, muss ich sagen, unsere Gemeinde ist sehr lebendig. Herzlichkeit ist ein Zeichen der Gemeinde. Denn wie beim öffentlichen Bekennen, so ist doch auch in unserer Begegnung ganz klar, der Umgang miteinander zeigt, wer Herr in meinem Hause und in meinem Herzen ist. Welche Maßstäbe, Regeln, Ordnungen gelten bei mir in meinem Leben, in meinem Verhalten? Paulus fordert: Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus entspricht. Also wir leben aus der Gemeinschaft Christi, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist so, als wenn Jesus Christus alle seine Kräfte der Achtsamkeit und der Wertschätzung und der Liebe alles in die Gemeinde gegeben hat und hier aufbewahrt für uns, hier einen großen Schatz für uns bereithält. Und aus diesem Schatz können wir nur etwas nehmen und in kleinen Münzen abgeben, weitergeben, austeilen und so Gottes Liebe anderen weitergeben und sie spüren lassen. So geben wir Christi Liebe weiter, die er uns geschenkt hat. Wenn du bei dir solche Gaben der Liebe entdeckst, durch den Glauben, dann setze diese Gaben ein, setze diese Liebe ein. Wenn du so reich beschenkt bist, dann bunkere nicht, sondern teile aus. Teilt Gottes Liebe aus, dass die Menschen Gottes Liebe erfahren und erkennen und sich dann an ihr erfreuen. Liebe Gemeinde, so leben wir Gott verbunden im Umgang miteinander. Und die Welt, die staunt dann über Gottes Liebe zu den Menschen. Paulus schreibt hier, wir sollen so gesinnt sein wie Christus. Und dann fügt er hier in den nächsten Versen ein altes Lied auf Christus an, einen Hymnus. Und wir erkennen darin, Christus ist mehr als nur ein ideelles Vorbild, eine ethische Basis. Nein, Jesus Christus ist die Grundlage des ganzen Gemeindelebens und des persönlichen Glaubenlebens, des persönlichen christlichen Lebensstiles. In Christus haben wir eben nicht nur ein Vorbild des Willen Gottes, sondern die vollkommene Verwirklichung des Willen Gottes. Jesus ist nicht nur ein Held, sondern er ist Heiland. Wir sollen ihm nicht nur nacheifern, sondern so gesinnt sein. Ich lese den dritten Abschnitt, Philipper 2, Vers 6 bis 11. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also drittens, geht in der Nachfolge den Weg Christi. Liebe Gemeinde, als dritten Punkt nehmen wir und schauen wir uns den Weg Christi an, der hier beschrieben wird in diesem alten Volkslied, in diesem alten Glaubenslied der ersten Christen. Und der Weg Christi ist ein U, ein großes U, von oben nach unten und wieder nach oben. Christus kommt von oben, vom Himmel, von der Gottheit her und geht in die Erniedrigung. Diese sogenannte Inkarnation, die feiern wir zu Weihnachten. Gott wird Mensch. Gott wird klein. In einem Menschen wird er geboren, als kleines Kind. Aber der Weg Christi geht noch weiter. Er ist nicht nur die Menschwerdung, er ist sogar Knechtswerdung. Der römische Historiker der Antike, Tacitus, schreibt, der Kreuzestod ist die Sklavenstrafe. Also Christus wird zum Sklaven unserer Sünde am Kreuz. So tief hinunter geht er. Jesus Christus ist am untersten Punkt des Menschseins angekommen. Er stirbt am Kreuz den entwürdigsten Tod. Also auch Entwürdigung, Entbehrung, Erniedrigung können Gottes Wege sein. Nicht nur, wem es gut geht, bei dem ist Gott und der hat Gottes Segen, sondern wer den unteren Weg der Demut geht, der Erniedrigung, wer wegen Gottes Willen leidet, der ist gesegnet von Gott und der ist Gott nah, dem ist Gott nah. Im Psalm 113, der bei der jüdischen Passaliturgie gelesen wird, den wahrscheinlich Jesus auch gelesen hat, bei seinem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod, da heißt es: Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Also Gott thront in der Höhe und schaut erbarmend auf die Erniedrigten hinunter. Und dann greift Gott ein. Merken Sie, das ist der Weg Jesu Christi. Der Weg Jesu geht von oben nach unten und dann wieder nach oben. Gottes Macht ist unübersehbar. Gott greift ein. Gott hat Jesus auferweckt. Wir kommen doch gerade von Ostern her. Jesus lebt. Jesus bekommt nun den höchsten Namen. Sein irdischer Name, Jesus, bedeutet Retter. Aber nun bekommt er den höchsten Namen. Kyrios im Griechischen. Das heißt Herr. Und so wird Gott angeredet. Herr, mein Herr. Und den bekommt Jesus. Jesus wird nun als Gott verehrt. Und das vollkommen zu Recht, denn Gott hat ihn bestätigt. Gott hat Jesus Christus auferweckt und erhöht. Und damit bestätigt, er ist mein Sohn. Ihn sollt ihr ehren. Gott, Jesus ist unser Gott. Das zeigt die Auferstehung. So wie hier Jesus in diesem Philipperhymnus verehrt wird und der Weg Jesu dargestellt wird. Von oben kommend, in die Erniedrigung gehend und wieder zur Erhöhung gelangend. So feiern wir doch jeden Sonntag auch Gottesdienst. So verehren wir Jesus im Gottesdienst. Wir erbitten von Jesus, dass er zu uns kommt, die Vergebung. Wir feiern die Erhöhung und die Gottheit Jesu Christi im Lobpreis und der Anbetung. Und wir bitten um die Teilnahme an seiner Herrlichkeit im Segen. Gott segnet uns und macht uns damit ein Stück Teil an seiner Herrlichkeit. Also der Weg Jesu Christi ist ein U, von oben nach unten und wieder nach oben. Ihr Lieben, und jetzt schauen wir uns noch den Weg von uns Christen an. Der Weg der Christen ist nämlich ein N. Ein N für Nachfolge. Denn wir beginnen unten, nicht oben. Wir sind Menschen, wir sind Sünder. Wir tun nicht den Willen Gottes. Wir leben nicht so, wie es Gott gefällt. Und das merken wir selbst. Wir machen immer wieder Fehler und können aus eigener Kraft nicht leben. Gerade jetzt in der Einsamkeit merken wir, wie wir mutlos werden, wenn wir nur auf uns allein gestellt sind. Und deswegen brauchen wir Zuspruch. Wir brauchen Kraft von außen, andere Menschen und Gott, der uns beisteht und der uns Ermutigung gibt, der uns zuspricht, Zusagen macht. Und das macht Gott. Wir können aus uns nichts Gutes tun. Deswegen sind wir unten und die Bibel sagt sogar, wir sind verloren, haben einen verlorenen Weg. Aber Christus hat uns erlöst. Und damit führt uns Christus aus von unten nach oben in die Beziehung zu Gott. Wir haben nun eine Beziehung zu Gott, sind mit Gott verbunden, oben. Christus hat uns zu Verbündeten Gottes gemacht. Und dadurch sind wir durch den Glauben sogar Gottes Kinder geworden. Eine ganz enge Verbindung, die uns verheißen ist. Christus hat uns nach oben in die Beziehung mit Gott gebracht. Und jetzt, wenn wir diesen Weg Christi gehen, wir wollen ja Gott verbunden leben auf dieser Welt, da gehen wir den Weg in die Tiefe, nach unten, den unteren Weg, den Weg der Demut. Das ist der Weg, den wir Christen gehen sollen, genau wie Jesus Christus gegangen ist. Wir sollen demütig leben. Wir sollen uns den Erniedrigten annehmen, den Schwachen. Wir sollen helfen. Nicht unser Profit zählt, nicht unsere Macht, nicht unser Reichtum. Wir sollen unseren Einsatz geben, Gottes Liebe vermitteln für andere. Und das ist der Weg der Demut. Und am Ende, wenn wir unten sind und so leben, führt uns Gott wieder hoch. Und das ist der Weg der Erhöhung. Das ist der Weg der Erlösung. Am Ende steht Gottes Urteil fest. Wir werden gerettet. Und wir werden hinaufgeführt zum Himmel, zu ihm, zum ewigen Leben, zu Jesus Christus selbst. Und das ist die große Verherrlichung und das Ziel unseres Lebens. Das ist eine wunderbare Aussicht. Der Weg der Christen ist ein N. Ein N für Nachfolge. Sünder, die mit Gott verbunden werden, hier im Leben den Weg der Demut gehen und einmal errettet und erhöht werden. So leben wir Gott verbunden mit der Hilfe Jesu Christi. Also werdet Nachfolger Christi. Amen.